Wir haben diese Woche einen spannenden Werbepartner dabei. Bleibt also dran, gleich geht's los mit On the Way to New Work. Unser Werbepartner Way, genauer gesagt Way.com mit 2a geschrieben, V2AY.com, ist ein Unternehmen aus Berlin, was dafür sorgt, dass eben Hanfprodukte eine gute Seite bekommen. Way sorgt dafür mit Produkten wie zum Beispiel Gel, Kapseln, Öl, CBD, Pen, Bath Bombs, dass ihr Cannabisprodukte so nutzen könnt, dass sie euch eben nicht breit machen, sondern auf die Spur bringen, sozusagen. Way produziert mit einem Team aus Forschern, Entwicklern, Biologen, Psychotherapeuten, Medizinern eben cannabisbasierte Produkte, die euch durch den Tag bringen. Sei es das Moonspray am Morgen, die Kapsel nach dem Essen oder das Sportgel nach der körperlichen Anstrengung. Das ist das, was ihr bei Way bekommt. Und ihr findet das Ganze auf way.com. Einfach mal draufschauen. V-A-A-Y.com. Da findet ihr die ganzen Produkte und könnt Hanf mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Christoph ist heute unterwegs Richtung Süddeutschland und wird eine Folge bei Porsche aufnehmen. Ich habe heute das große Vergnügen, in meinem Lieblingsstudio bei unseren Freunden von den Podstars zu sitzen und begrüße meinen persönlichen Coach im Bereich Effektivität und Effizienz, Sabri Eriyet. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, ja, fast perfekt, also schon fast mit türkischem Zungenschlag. Ja.
Genau, du hast türkische Wurzeln. Wenn ich dich gleich frage, wie bist du die Person geworden, die du heute bist, dann wird das wahrscheinlich eine Rolle spielen, denn da ging alles los. Wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
Ja, also wie bin ich die Person geworden, die ich heute bin? Ich glaube, dass ich irgendwann erkannt habe, dass das ganze Leben ja ein Weg ist und ich glaube, ich bin auch immer noch mitten im Weg oder auf dem Weg. Die Frage ist sehr philosophisch für mich aktuell, denn in 34 Tagen werde ich 50.
Das tut nicht weh. Ich habe das schon hinter mir.
Das haben alle gesagt und du weißt ja, Erfahrung kann man nicht vermitteln, Nein. Aber ich glaube das mal, weil so blendend wie du aussiehst, mache ich mir da gar keine Gedanken, wenn ich das irgendwie übernehmen kann. Wie bin ich da geworden? Ja, sicherlich spielt die Rolle, was so Herkunft ist. Mein Vater kam als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland und hat dann meine deutsche Mutter kennengelernt. Ich bin dann hier in Deutschland geboren, mit zahlreichen Geschwistern aufgewachsen im Ruhrgebiet, komme gebürtig aus Essen. Und habe dann so einen klassischen Weg irgendwann gemacht, aber erstmal eine Lehre nach dem Abitur, dann aber doch nochmal berufsbegleitend studiert.
Was hast du für eine Lehre gemacht?
Reiseverkehrskaufmann tatsächlich und habe da dann auch mein erstes Unternehmen gegründet mit 25, so als Juniorpartner. Gab es den alten Geschäftsführer des Reisebüros, wo ich gelernt habe, der hat ein eigenes Büro aufgemacht und hat gesagt, so, ich nehme jetzt meine drei Besten hier mit. Dazu gehörte ich dann auch, wahrscheinlich, weil ich so ein Fleißbienchen war damals mit 24 Lenzen oder 25 Lenzen. Und haben dann da Deutschlands ersten Reisebüro-Direktvertrieb dann auch entwickelt. Sehr innovativ, allerdings damals, ne, für alle jüngeren Zuhörer noch analog, also wirklich sowieso Tupper-Partys. Und das war so das erste Entrepreneurship. Und dann habe ich aber nach dem Studium gesagt, berufsbegleitend an der FH, an der FOM, habe ich dann gesagt, so ja, eigentlich musste man jetzt ein bisschen Konzern kennenlernen. Bin dann, wie sich für ein Essener gehört, ne, zum RWE-Konzern gegangen, zu Otello, dieser Telefongesellschaft damals, habe da Handelsmarketing gemacht. Und dann spielte tatsächlich meine türkische Herkunft eine Rolle, weil BBDO schickte an unseren Marketingchef eine Matrize per Fax damals noch und sagte, so sieht die türkische Anzeige aus und da war ein Tippfehler und da war ein I mit Punkt aufgeführt vom BBDO, allerdings hätte das ohne Punkt sein müssen.
Du bist also richtig dabei.
Ich spreche beide Sprachen. Und also bis dahin war ich so Handelsmarketing-Junior-Gedöns, ne, so nachdem ich dann sozusagen aus der Entrepreneurship dann raus bin. Und sah dann diese Anzeige und habe gesagt, wisst ihr eigentlich, was das heißt, wenn man das so liest, wie es da steht bei den Türken? Also sollte in Hürriyet und so geschaltet werden in deutschen Zeitungen. Das wäre dann sozusagen die Bezeichnung für das primäre männliche Geschlechtsorgan gewesen. Und ich war Freitagnachmittag und ich bin rein und sage, das ist falsch. Und sagt er, woher können Sie Türkisch? Ich sage, naja. Gut, dann hat BBDO das korrigiert. Ja, es war dann auch gut so. Und 4 Wochen später war ich so mit 27, 28 dann der verantwortlich fürs Ethno-Marketing bei Otello.
Wie geil.
Und hab dann da, im Konzern ist natürlich immer, da gibt es immer Vorgesetzte, die Budgets verwalten und so.
Aber allein überhaupt die Weisheit, ein Ethno-Marketing aufzusetzen zu der Zeit in Deutschland, finde ich mal schon ziemlich groß.
Das war schon ganz cool und hat sogar dazu geführt, dass wir dann eine total coole Kampagne gefahren haben. Wir haben dann für jeden Otello-Kunden, der also von der Telekom wegging, das war ja Festnetztelefonie damals, da kann man sich gar nicht vorstellen mehr, gab es dann einen Baum, der in der Türkei gepflanzt wurde. Denn man darf wissen, dass in der Türkei, die Türkei eines der erosionsgefährdetsten Gebiete ist. Ja, und dann haben wir halt dort Bäume gepflanzt und hatten dann in einem Jahr irgendwie 18.000 Bäume gepflanzt mit so einer Umweltstiftung und haben dann den türkischen Umweltpreis gewonnen und waren dann tatsächlich mit Vorstand und ich durfte auch mit natürlich so im Präsidentenpalast und haben dann dort den türkischen Umweltpreis übergeben bekommen. Und das war so, wie bin ich der geworden, um auf deine Frage zurückzukommen, so da spielte dann dieses Herkunftsthema natürlich eine Rolle. Mein Vater war dann auch ganz stolz, er hat nämlich immer gedacht, so ich wäre ja nicht so derjenige, der jetzt so sein Türkischtum oder seine türkischen Wurzeln irgendwie damit reinbringt, klassischer Generationenkonflikt und so Sachen. Und naja, und dann ging es weiter und bin dann tatsächlich so in der Energiebranche gelandet, habe dann da ein, zwei unterschiedliche Positionen gehabt und bin dann von Essen nach Berlin und bin irgendwann dann im Konzern gelandet. So bei Daimler gab es halt irgendwie eine Opportunity, jetzt mal abkürzen.
War das noch Daimler Chrysler?
Ja, das war noch Daimler Chrysler, genau. Und zwar Daimler Chrysler Financial. Die Daimler Chrysler Financial Services, okay, darf ich dazu sagen, korrekterweise. Mhm. Oder, ich war dann auch zuerst bei der DBIS, weil ich ja so jemand war, der sich mit Energiethemen beschäftigt hat und habe gedacht, boah, super. Und mein Vater, der immer so ein Autofreak war, ich habe von Autos keine Ahnung. Der war erstmal nicht stolz, aber erstmal total verblüfft, weil er zu mir sagte, wie du bist bei Daimler, hast du gar keine Ahnung von Autos. Und ich sage, naja, Finanzbereich. Und so, wie Finanzbereich? Und so, war dann so ein ganz fähiges Gespräch. Aber habe dann dort angefangen zu arbeiten. Und dann war es total spannend, weil so 6 Monate, nachdem ich angefangen habe, hat ja Dieter Zetsche dann gesagt, wir machen nur noch Autos. Und nichts anderes mehr. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du, finde ich okay, das ist eine Entscheidung, aber gib mir noch so ein halbes Jahr, damit ich mir irgendwie einen neuen Job suchen kann, ne, in Ruhe. Dann sagten die, naja, jetzt müssen wir erstmal einen ganzen Exit aus diesen Energieprojekten machen und so. Also hier ist erstmal noch genug zu tun. Und dann später habe ich dann die Exportfinanzierung gewechselt, also Großflotten, so ein Zeugs halt irgendwie. Und naja, Konzern halt, ne? Immer Druck, immer viel zu tun, immer hier machen, natürlich auch die Reiserei, Fernreisen, Fernstrecken, Ankommen, Meeting, wieder zurück. War aber ja irgendwie geil, so mit Mitte 30 findet man das ja cool. Also ist ja Status und ne, man hat seine Vielfliegerkarte und reist da durch die Gegend. Dann war das irgendwann durch und dann gab es eine Stelle in der Strategie. Dann habe ich diese Strategiestelle angenommen, war sehr lehrreich, weil 2008, dann kam die Finanzkrise und dann kam die Automobilkrise und alles zusammen. Und dann durfte ich gleich so ein Restrukturierungsprojekt mit meinem Chef zusammen leiten und ging es um Reorga der Landesgesellschaften, also dieser Leasinggesellschaften und so. Das war schon spannend, auch Headquarter. Und
da bist du dann nach Stuttgart gezogen?
Nee, ich war immer, wir hatten gependelt. Ja, die Base war immer am Potsdamer Platz in Berlin, genau. Und dann gab es, ja, gibt's also spannende Themen dort während dieser Reorga und Captive Number One hieß das, Programm, ich auch nie vergessen. Schöne Namen sind ja immer wichtig, weißt du ja als Marketeer sowieso besser als ich. Und dann sind wir, dann war das irgendwann zu Ende und dann bin ich auch weiter in der Strategie geblieben, hatte die Verantwortung für Europa, Asien, Afrika, Pazifik und für Sales, das war so eine Verbindungsstelle zum Daimler-Konzern, also zur Autoseite. Und was ich dann da lernen durfte, war halt, es geht nicht immer nur sozusagen seinen Job zu beherrschen, sondern auch so diese ganze Power Balance hinzubekommen, ne, zwischen Bereichen. Und ja, wenn man, also damit das auch zum Thema On the Way to New Work passt, ich hatte dann einen Termin bei einem Evobus-Manager und dann bin ich zu dem hin. Und bei Daimler war das so, da gab es so Level, ne, da gibt es der E1 ist unterm Vorstand, E2, E3, E4. Mhm. Und ich war damals irgendwie Hauptabteilungsleiter E3 und dann bin ich zu dem Typen hin, weil da ging es um so ein Thema mit Bussen in der Türkei und dann sagt er, da hält er sich mit mir, sagt er, ja, dann halt gebe ich ihm die Karte, wie man so konzernintern, aber gebe ihm die Karte von Berlin nach Mannheim, da Evobus gereist, guckt er auf der Karte und sagt er, Sie sind E3, Sie sind gar kein Director. ja, wissen Sie was, da mache ich mal, sage ich im Sekretariat Bescheid und dann machen Sie mal einen Termin mit einem meiner Mitarbeiter. Und dann stehen er auf und ging. Und das finde ich, ja, das finde ich so geil, weißt du, wenn du so heute in 2020 darüber sprichst, was damals, ja, dann in, wann waren das, 2006, 7, 8 so irgendwie, ich meine, es ist 12 Jahre her, ja, das ist so, wo du so denkst, ja, cool irgendwie, ja, schon spannend. Also das sind dann so Dinge, die prägen einen dann natürlich. Du machst natürlich auch den Fehler, oder ich habe auch den Fehler gemacht, in diesem Industriekonzern ja auch irgendwie so diese Attitudes dann mit reinzubringen. Also dann bist du natürlich auch eher hierarchisch und eher so, ne, Management by Hero. Alles schon sehr spannende Themen. Dann kann man sich immer rausreden und sagen, ja, man hat ja so viel zu tun, dann habe ich Zeit, so viel nachzudenken und so. Aber das war schon teilweise dolent. Und mein größter Fail bei Daimler war dann, dass ich bei so einer Great Place to Work Umfrage der einzige im Headquarter war, der 0 Punkte hatte. Ja, das ist...
Ich wusste gar nicht, dass bei Great Place to Work, dass da Menschen beurteilt werden. Ich dachte,
ja, die Führungskräfte, also die Bereiche raten dann ihre Manager, ne? Also ihre Führungskräfte, wow. Genau.
Und
dann,
warum hast du die, kannst du das nachvollziehen?
Ja, also es ist einmal, also ein paar Dinge sind doof gelaufen, ja, habe ich auch nicht gut gemacht. Gleichzeitig ist der Algorithmus damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ein bisschen schwierig gewesen. Also du konntest von 1 bis 5 raten und nur wenn du eine 4 und 5 hast, dann kriegst du ein positives Ergebnis und 1, 2 und 3 ist dann quasi 0. Ja, so, das soll aber nichts heißen, haben ja alle die gleichen Voraussetzungen irgendwie an der Stelle. Und da durfte ich dann auch tatsächlich bei jedem sozusagen Bereichsvorstand und beim CEO und so mal antreten und mal erklären, wie das denn so zustande kam. Naja, ist ja auch berechtigt. War schon...
Hast du das für dich jetzt also in so ein paar Themen gegriffen, dass du gesagt hast, woran lagst? Also was?
Ja, ich glaube, zu wenig zugehört.
Wow.
Ich glaube... zu wenig auf das geachtet, was die Leute tatsächlich brauchen, zu wenig Teamwork, zu sehr so in diesem Hierarchiestream, das war
das ist für mich so unfassbar. Wir haben ja noch gar nicht so richtig erzählt, wie wir zusammengekommen sind. Liefern wir ja gleich nach, aber ich habe dich einfach so anders kennengelernt. Also wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, na klar ist der da mit 5-0, also mit 5 Punkten von 5 rausgegangen, weil ich dich so völlig anders kennengelernt habe. Aber ja, okay, wir sind ja auch noch viele Jahre vor deinem 50. Geburtstag.
Aber du hast mich ja gefragt, wie bist du das geworden, was du heute bist? Nee, und super, ich glaube, da gehören die Fuck-Up-Stories einfach zu. Und ich glaube, es braucht, glaube ich, keine Heldengeschichten mehr heutzutage. Und sagen, ey, ich war schon immer geil organisiert, weißt du, und war immer total achtsam und so. Und Mindfulness, den Begriff hätte ich eigentlich erfinden können. Nee, leider nicht. Auch wenn Sabri, ne, kleine Randnotiz, Sabri ist ja arabisch, also ein türkischer Name aus dem Arabischen entlehnt und heißt ja meine Geduld, also der Geduldige.
Wow. Wusstest du das damals schon?
Ja, das wusste ich schon sehr früh. Meine Mutter hat gesagt, wenn sie gewusst hätte, dass ich werde wie mein Vater, dann hätte sie sich einen anderen Namen überlegt. Ich habe eine Zeit lang gedacht, das sei ein Kompliment, aber dann doch nicht. Aber vielleicht so war ja damals schon so irgendwie so Sabri, der wird irgendwann Getting Things Done machen. Ich weiß es nicht. Nein, Spaß beiseite. Aber das war schon sehr beeindruckend. Ich habe dann in dem Folgejahr sehr intensiv mit den Teams gearbeitet, wollte auch mit jedem sprechen, aber jetzt nicht so, wer hat mich wie geratet. Das macht ja keinen Sinn. Also irgendwann darfst du ja dann auch erkennen
verstehen.
Und sagen,
willst du
das mal verstehen? Und warum ist es mir nicht gelungen, vorher das zu erfahren und da irgendwie oder das zu spüren und dann irgendwie zu heilen? Und manchmal, glaube ich, ist es besser, wenn es dann auch knallt, damit man dann seine Learnings daraus hat. Genau. Ja, das Folgejahr lief dann deutlich besser. Das war dann auch ein Top-Ergebnis. Da hat nur keiner mehr gefragt. Da musste ich natürlich auch nirgendwo mehr hin. Aber das hat sicherlich dazu beigetragen, mal zu sagen, ja, so ein bisschen in so einer Führungsposition, aber das zu bekommen reicht einfach nicht. So auf dem Papier oder auf der Visitenkarte, da ist schon irgendwie, da brauchst du mehr dazu. Ne? So, und das bin natürlich ich. Ich finde immer, jeder ist für sich selbst verantwortlich und gleichzeitig gucke ich immer, ich bin ja auch in der Beratung aktiv und mache viel mit Kunden, auch nicht nur Getting Things Done. Ich habe ja noch ein zweites Unternehmen, an dem ich beteiligt bin. Das ist eine systemische Beratung für Organisationsentwicklung.
Kommen wir gleich.
Ja. Und ich will nur sagen, dass das so, da gucke ich heute und sage so, ey, warum helft ihr den Leuten nicht, sozusagen das Mindset auch zu entwickeln und Führung zu lernen? Jetzt sagen ja mal, ja, kann man nicht lernen, muss man können.
Aber nee,
ich glaube, du brauchst Methodik, brauchst Erfahrungen, du brauchst einen roten Faden, du brauchst Handlungsorientierung und das gab es halt nicht, ne? Was es nicht besser macht im Ergebnis natürlich.
Ja, aber es gibt ja, also ich finde das so schön, wenn man so Golf, ne? Golf ist ja ein Sport, wo du wirklich durch ganz, ganz viel Training immer, immer besser wirst. Ne? Und natürlich gibt es dann diese Supertalente, die dann den ganz großen Unterschied machen. Aber ein normaler Mensch kann, wenn er wirklich fokussiert, konzentriert und toll trainiert innerhalb von 2-3 Jahren offen, also wenn er wirklich fünf Tage in der Woche mit einem Top-Trainer, kann er eine Null spielen. Also es gab mehrere Experimente, es haben einige Leute von Nicht-Golf-Spielen auf Handicap Null geschafft in einem Jahr. So, und ich glaube, dass Führung auch ein Fleißthema ist. Natürlich hilft es dir, wenn du von Natur aus eine tolle Stimme hast, einen guten Auftritt hast, gutes Werte mit auf den Weg bekommst. Es gibt ganz viele Dinge, die das unterstützen, aber natürlich kannst du das lernen. Und du kannst lernen zu kommunizieren, du kannst lernen aufzutreten, du kannst ja sogar zuhören lernen. Ich habe das auch hart lernen müssen oder bin immer noch dabei, es hart zu lernen. Der Podcast ist eine Übung. Und ich halte das auch für eine der größten Fehler, zu sagen, ich suche jetzt mal so Führungstalente nur danach aus, und dann werden die das. Aber sie werden nicht wirklich darauf vorbereitet. Und das, was wir auch mal im Konzern gearbeitet, nicht so lange wie du, ich glaube, das wird zu wenig gemacht. Und auch, es fängt eigentlich schon vorher an, in der Ausbildung, im Studium. Ja, ich habe Führung und Organisation als Thema gehabt, aber habe ich gelernt zu führen? Nein.
Nee, also genauso wie man auch lernen darf zu erziehen, also um Gottes Willen, wir sprechen im Erwachsenenraum, aber so nicht erziehen, sondern entwickeln. Und ich mag ja den Begriff Erziehung gar nicht, insbesondere seitdem ich auch zwei Kinder habe oder wir, 7 und 9 jetzt, sprechen wir immer von Erziehung. Das habe ich natürlich so in diesem türkischen Erziehungsparadigma sehr stark so auch erleben dürfen. Ich will nicht erziehen, ich will entwickeln. Mhm. Also wenn du nicht in der Lage bist zu entwickeln und einen Beitrag dazu zu leisten, eine gute Kommunikation zu gehen, sondern eher sozusagen aufs Erziehen zu gucken, dann kriegst du es halt nicht hin. Ne? Ja. So, und ich glaube, Entwicklung und so eher so, ne, im Erwachsenenbereich nennt man das dann Coaching, aber das, ich glaube, darum geht es zumindest.
Wenn man das noch ein bisschen weiterführt, das Bild, wo gezogen wird, wird auch gedrückt und wer erzogen wird, wird auch vielleicht mal erdrückt. Also das ist, ich glaube auch, dass das ein doofes Wort ist. Ja. So, dann hast du diese in dem Konzern schon, sag mal, den Turning Point gespürt und auch angelegt bei dir, hast angefangen, dich zu verändern. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, Konzern ist es doch nicht mehr. Wie kam die Entscheidung, da rauszugehen?
Ja, die ist ein Stück weit entstanden aus einer Sache, die nicht funktioniert hat. Ich war dann also jetzt schon länger so in dieser Position und dann, ich wollte immer in die Türkei. Ich wollte immer mal in dem Land meines Vaters irgendwie leben, arbeiten. Ich war natürlich oft in der Türkei, hatte auch Projekte in der Türkei, aber so, ich wollte da mal leben. Ich fand halt Istanbul ist so für mich also dann eine der Städte der Welt. Ja. Ja, also wenn du mir jetzt sagen würdest, du kannst einen Job in New York oder in Istanbul haben, dann hätte ich immer gesagt Istanbul. Also heute politisch, obwohl sind ja beide politisch nicht mehr ganz so gut gerade vorne. Aber so, wenn man die beiden Städte sich mal in ihrer Reinheit anschaut, so Istanbul ist der Hammer. Und wollte eigentlich dort immer hin, in die Landesgesellschaft. Und das war dann auch immer mal so im Ausblick. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt ziehen wir erst von Berlin nach Stuttgart. Das war schon mal der erste Fail irgendwie. Wollte ich gar nicht so richtig hin, obwohl ich hatte super Team, super Chef, das war schon cool irgendwie, aber Stuttgart, so meine Frau arbeitete damals noch, auch im Konzern und dann haben die gesagt, naja, jetzt kommst du erstmal und dann in so, gucken wir mal so in 1-2 Jahren, dann klappt das auch mit der Türkei. Du hast gesagt, ja, wenn ich das in meinem Karrierepfad irgendwie so schriftlich bekomme, dann super, gab es aber natürlich nicht, gibt es im Konzern nie. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Kontakt zu meinem Geschäftspartner Detlef, der hat halt diese Beratung. Der hat auch mal so mir mal Impulse gegeben. Wir haben uns auch mal ausgetauscht. Der war auch sozusagen auch noch relativ dann am Anfang mit der Company damals. Ich sagte so, guck mal, meinst du, das kann hier klappen, wenn ich so ein Angebot hier Richtung Konzern gebe? Und umgekehrt habe ich dann gesagt, Mensch, ich habe hier gerade so ein Issue, ich habe hier gerade so ein doofes Great Place to Work Ergebnis, mal gucken zusammen. Und so ist daraus so eine Sparring-Partnerschaft geworden. Und dann habe ich immer gesagt, ja, jetzt überlege ich halt rauszugehen und so. Und dann sagt er, naja, du, also wenn die Entscheidung getroffen hast, melde dich doch mal. So, und habe mich gemeldet und dann sagt er, du, ich möchte eigentlich mit Sit Partners hier irgendwie mich entwickeln und suche einen Partner. Und kannst du dir das vorstellen? War natürlich erstmal überraschend, haben dann aber sondiert und ja, das Ergebnis war dann, dass wir zusammen, dass ich dann eingestiegen bin bei Sit Partners, bin in Berlin geblieben, wir sitzen in Bonn, also habe den Sitz in ein kleines Büro erstmal von zu Hause aus dann so aufgebaut, von Berlin aus. Und zu dem Zeitpunkt war David Allen auf der Suche nach einem Partner für Dach. Also Deutschland, Österreich und Schweiz, und hat das auch schon so mit zwei Partnern aus UK gemacht, die quasi auch schon so in der Pipeline standen, das zu machen. Und dann haben wir vier, also die beiden aus UK und der Detlef und ich, uns da zusammengesetzt und haben gesagt, ja, können wir noch über SID machen, ihr macht doch viel so Systemisches und Consciousness und so. Und dann haben wir gesagt, ja, aber lass uns das in eine separate Company packen. So, das war 2012, also Richtung 2013.
Und wie seid ihr an David Allen gekommen? Hattest du das Buch gelesen? Kannst du ihn? Oder?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, einmal hatte ich eine Begegnung der besonderen Art, und zwar mein ehemaliger Daimler-Kollege Florian. Der erzählte mir schon vor Jahren, als ich noch bei Daimler war, bei Financial Services war, dann sagte ich, arbeite nach so einer Methode hier, Getting Things Done. Ich sage, na okay, so, also ich, ne, also ich 75 Ordner im Outlook und so, also alles gar nicht mein Thema. Ich sage, ja Mensch, toll, aber der arbeitet auch im Risikomanagement, der muss ja so prozedural sein. Das war mein Gedanke. Und da konnte ich mich dann leise dran erinnern. Die sind auf uns gekommen, weil SID Partners war damals die erste Holacracy-Beratung in Deutschland. Also wow. Wir waren die ersten, die Holacracy angeboten haben, mit Brian Robertson auch zusammengearbeitet haben. Das fing schon an. Also das war noch vor meiner Zeit. Da war halt SID Partners drin, hat dann auch so die ersten Taster Days gemacht, so in Deutschland. Und naja, und Holacracy und Getting Things Done, kann man ja gleich nochmal drauf eingehen für die Zuhörerinnen, die das nicht so kennen, ist halt eine sehr enge Verbindung. Der Brian Robertson hat ja sehr viel entlehnt, auch aus Getting Things Done.
Hat es auch in seinem Buch ja erwähnt, sehr motiviert.
Und er hat mal im Wired Magazine ein Interview gegeben. Und da hat man ihn gefragt, und gesagt, wenn Sie sich aussuchen dürften in einer Organisation mit GTD ohne Holacracy oder mit Holacracy ohne GTD, was würden Sie dann tun? Und da hat er gesagt, ganz klar, mit GTD ohne Holacracy.
Das ist natürlich richtig brave.
Also geiler geht's ja nicht. Ja. Ne? Und kennen sich auch gut, der Brian und der David. Und so ist das entstanden. Und da wir halt so diese Awareness in Deutschland hatten zum Thema Holacracy, kam das dann dazu.
Super. Ja. Ganz stark. Das machst du jetzt wie lange, die beiden?
7 Jahre lang. Und gehen jetzt ins siebte Jahr. 13 gegründet.
Ich würde gerne beide Themenblöcke mit dir angehen. Wir fangen mal mit Getting Things Done an, weil so haben wir uns kennengelernt. Du hast in Berlin ein Training gemacht. Es gibt ja 3 Level. Ich habe mich angemeldet fürs erste Level, habe das lange vor mir hergeschoben, habe das Buch vor 1,5, 2 Jahren schon mal gelesen, bin schwer durchgekommen. Wir hatten dann auch einen Holacracy-Berater, Organisationsberater aus Berlin, Sebastian Klein.
Ja, Sebastian, ich kenne ihn gut, ja.
Und der sagte, Michael, das Buch ist schwer, aber versuch's mal anders, mach mal ein Seminar, weil die Methode ist genial. Und dann wusste ich, okay, irgendwann Seminar. Und dann habe ich es jetzt eben im Dezember bei dir gemacht und war, wie du ja an meinen Reaktionen gemerkt hast, schwerst angetan und begeistert, aber nicht nur von der Methode, da wusste ich vorher, dass das gut wird. Vor allen Dingen aber auch von der Art, wie du es vermittelt hast. Das war wirklich toll. Wir waren, glaube ich, so 20 Leute und die Leute sind echt alle von dir angezündet worden. Jeder hat das Gefühl gehabt, das Seminar war eigentlich nur für mich. Also du hast wirklich eine Nähe aufgebaut, die unglaublich ist. Also dafür nochmal auch echt öffentlich Dankeschön. Und danke jeder, dir, der hier jetzt zuhört und überlegt, irgendwas an dem Thema Selbstorganisation zu tun, guckt euch mal die Seminare an. Die sind auch preislich, finde ich, völlig okay. Also das, was ihr da bietet, auch an Nachbetreuung, an Materialien, das ist echt irre. Und Leute, die sich scheuen, dieses 300x-Seiten-Buch zu lesen, man muss es nicht vorher lesen, gibt Filme dazu, die man mal so zur Einstimmung angucken kann, aber das Seminar bringt es echt. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein in die Methode und du erzählst mal ganz bisschen für die, die es noch nicht kennen, was ist eigentlich die Grundphilosophie und wie geht's so in vielleicht in der 3-5-Minuten-Version.
Ich fange mal mit einem Satz an, genau. Der ist vielleicht noch viel, viel kürzer. Ja. Und zwar sage ich immer, ne, wenn wir jetzt im Fahrstuhl treffen würden, würde ich sagen, bei Getting Things Done, das ist ein Ansatz. Ich sage nie Methode, ich sage immer, es ist ein Ansatz, weil wir werden im Laufe des Gesprächs, und du kannst das hoffentlich auch bestätigen, das ist mehr als nur sammeln, verarbeiten, organisieren, durchs Erledigen, also so ein Workflow. Bei Getting Things Done geht es darum, alles aus dem Kopf zu bekommen, was deine Aufmerksamkeit beansprucht, und es vor die Tür deines Gedächtnisses zu legen. An einem Ort, an dem du es findest, wenn du es brauchst, und an dem du es verdammt nochmal nicht siehst, wenn du es gerade nicht gebrauchen kannst.
Ja, super. Das ist eine schöne Zusammenfassung.
Ja? Ja. Das ist der Satz für mich.
Genau. Und das Tolle ist, du hast uns ja auch in Übung rangeführt. Für mich war so das Schlüsselerlebnis, als du uns gebeten hast, mal aufzuschreiben, wo wir denn überall Dinge so haben.
Das hat dich beeindruckt, ne?
Das hat mich
im Training schon beeindruckt und du hast ja letztens auch was dazu gesagt.
30 Punkte oder so raus, ne? Also E-Mail-Eingangskörbe, LinkedIn, Xing, Facebook, Insta, Direct-Messages, Briefe, Notizblätter, Post-its am Computer, 3 E-Mail-Accounts, WhatsApp. Wir haben auch die russische Variante, weil WhatsApp sind so 30 Dinge, auf denen man Sachen bekommt.
Ja. Ne?
Und sich klar zu machen, okay, das und dann immer noch das meiste im Kopf zu haben, weil du dann eben nicht genau weißt, was mache ich? Schreibe ich mir jetzt selber eine Mail, mache ich jetzt ein Post-it oder schreibe ich es mir in mein Notizbuch? Genau. Und damit fangt ihr an, ne?
Ja, wie sie sagt. Aber du bist ja kreativer so, und du weißt ja, so der Kopf ist ein total cooler Ort, um Ideen zu entwickeln, aber ein total schlechter Ort, um sie dort zu halten. Weil also die verschwinden ja irgendwann so in die hinteren Ecken. Und wenn mich Menschen fragen, es gibt ja ganz viele Zeitmanagement-Trainings und Methoden, dann sage ich immer, es ist kein Zeitmanagement, es ist Selbstmanagement. Jetzt sagt eben vielleicht jemand, das ist ja sehr semantisch, wir werden gleich drauf kommen, warum ich das so sehr einen großen Unterschied finde. Und für mich ist das so, es ist ein Ansatz und der Unterschied zu vielen anderen, die auch alle gut sind. Also das ist ja kein Dogma irgendwie so GTD, also Getting Things Done ist cool und alle anderen sind schlecht, sondern es sind ganz viele Elemente drin. Ich erzähle auch gleich noch was zur Genese so durch David. Ich glaube, wichtig ist, es fängt beim Sammeln an. So, und wenn du ganz oft, ich mache ja auch viele One-on-One-Coachings und dann komme ich zu den Menschen und sage, ja, ich habe hier eine Liste. Und haben wir ja darüber gesprochen, eine To-Do-Liste, dann steht da Steuererklärung, Sommerurlaub. Ich sage, das ist aber keine To-Do-Liste, da steht ja nicht, was du tust. Du hast ja sagen, das Thema mit den Verben hatte ich ja auch ein Stück weit angetriggert. So, da muss doch stehen, das Schreiben, das Sammeln, das Lesen, das Hören. Und da fängt es halt an und nicht erst dabei so, hier mach mal deine Liste und dann guck mal. Weil die Menschen kriegen ihr Zeugs deshalb nicht geschafft, mich eingeschlossen in der Vergangenheit, weil ich habe da was aufgeschrieben. Wenn ich aber 2 Wochen später oder eine Woche später auf das Ding gucke, dann weiß ich nicht mehr, was ich damit meine, ohne die Mail ein zweites, drittes oder viertes Mal zu öffnen. Und Hamburger Hauptbahnhof Gleis 1, bevor ich in ICE steige, ist halt ein Scheißort, um seine Mails mal eben kurz zu checken und dann zu sagen, oh, die lese ich nochmal in Ruhe. Dann hast du nämlich schon 2 Mal angefasst.
Mhm.
Und ein Grundprinzip für mich ist, alles nur einmal anzufassen. Und dabei hilft dir Getting Things Done.
Also maximal 2-mal, ne? Also,
ja, einmal zum Erledigen oder zum Bearbeiten, aber zum Analysieren, zum Verarbeiten, zum Prozessieren, sagen, was ist das, worum geht's da
und
in dem Ding?
Und dann ist eine klare, was muss ich damit machen?
Genau.
Ja. Genau, und du, vielleicht gehen wir die 5 Stufen nochmal durch und dann kann ich nochmal so ein bisschen mein Feedback.
Mache ich gerne. Genau, ja, geh da gerne mit rein. Also die erste Phase ist Sammeln. Beim Sammeln geht es darum, alles zu erfassen, was deine Aufmerksamkeit beansprucht. Und so eine erste coole Übung, die für mich so eine Power-Maßnahme ist, ist der Mindsweep, ja, also die Gedankensammlung. Und da geht es darum, dass du wirklich 5, 7, gar nicht länger, da vielleicht mal 10 Minuten dich hinsetzt und mit dem Stift oder mit dem Pencil oder auch gerne tippen, was immer dir quasi gut tut, mal alles raushaust, was dich beschäftigt. Idealerweise fängst du aber nicht an, das zu analysieren oder schon zu strukturieren. Dann fangen die Leute, dann siehst du so prozedurale Menschen, die fangen dann an, so A, B, C und das darunter, das ist Urlaub, das ist privat. Dann sag ich mal, nein, einfach haben wir ja auch im Training gemacht. Schreib einfach runter. Steuern, Kochen, Einkaufen, Urlaub, Kinder, Firmenkauf,
Prostata.
Drucker, Prostata, genau so. Und am Ende ist es völlig egal, ob es um Firmenkauf geht oder du neue Druckerpatronen brauchst. Wichtig ist, dass das Zeug aus dem Kopf ist. Und das schreibst du alles auf. Und das ist das Sammeln. Wir sammeln ja ständig. Also während wir beide hier sitzen, sammeln wir ja passiv. Also irgendjemand schickt dir gerade eine WhatsApp, mir gerade eine E-Mail oder auch beides, dir auch. Und irgendwann heute Abend sehen wir, dass unsere Inbox ein höheres Volumen hat an Inhalten, als sie das hatte, bevor wir quasi das letzte Mal reingeschaut haben. Und das ist so dieses passive Sammeln. Und deshalb sollten wir auch sehr gut gucken, dass wir unsere Eingangskörbe, so nenne ich die, dass wir die begrenzen. Und dass wir nicht 30 aufmachen. Sondern auch gar nicht zulassen. Wenn mir ein Kunde per WhatsApp was schreibt, schreibe ich ihm zurück, bitte per Mail. Also ich nehme das jetzt bitte beim nächsten Mal per Mail, weil WhatsApp checke ich nicht regelmäßig. Darfst du auch halt ein paar Tricks dann anwenden, um diese Kanäle dicht zu machen. Ich habe meine Voicebox abgestellt. Das ist ein Kanal zu viel. Jetzt gut, sprechen sie dann natürlich auch per WhatsApp die Texte auf. Aber
das kannst du auch reinschreiben, bitte kein, ne? Machen ja einige, schreiben
die
Treffzeile rein, ich höre
keine Dinge an. Ja, genau. Kann man auch machen. Also da kann jeder für sich dann irgendwie mit umgehen. Ich glaube, das ist wichtig beim Sammeln. und dann tatsächlich gucken, so wenig Sammelbehälter wie möglich und so viele wie nötig. Wenn du halt 7 hast, dann hast du 7 oder wenn du 8 hast, hast du 8. Aber ich glaube, vielen von euch und ich glaube auch dir ist bewusst geworden an diesem Tag da im Dezember, 30 ist echt massiv. Ne? Mhm. Da kannst du noch so ein cooler Unternehmer oder eine Unternehmerin sein oder Vorständin. Wir hatten ja auch eine Vorständin dabei aus dem Konzern. Das passt dann nicht mehr. Also das kriegst du gar nicht mehr verarbeitet. Also selbst der produktivste Mensch nicht. Ja. Genau, und das ist das Sammeln. Und da geht es erstmal darum, die an einen Ort zu bringen, wo die Sachen gut aufbewahrt sind. So, ja. Wo ich sie wiederfinde, genau. Um sie dann in den nächsten Schritt des Prozessierens, des Verarbeitens zu geben.
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel mir so ein rotes, das ist jetzt in dem Fall, ich nehme auch gar nicht gern Leuchtturm, aber ich habe jetzt so ein schönes Moleskine-Buch mit quasi für jeden Tag eine Seite. Mhm. Und da schreibe ich nur noch an dem Tag Dinge auf, quasi die ich aus meinem, also mache den Mindsweep und bin total happy damit. Also ich schreibe auch in dem Meeting, habe ich früher mal seitenweise mitgeschrieben. Mhm. Ich schreibe nur noch die 3 Punkte raus, wo ich eine Aktion draus kreiere. Ne? Und das ist, also es fühlt sich einfach super an. Ich habe eine App, die Google Tasks, die dann für den nächsten Schritte dann noch wichtiger ist, wo ich aber auch sage, okay, wenn ich das Notizbuch nicht dabei habe, gibt es da eine Unterkategorie Sammeln. Und das sind, da versuche ich im Moment meine Dinge in diesen beiden Kanälen zu runterzubringen. Beim Thema E-Mail habe ich jetzt mich selber diszipliniert, dass ich noch einmal am Tag E-Mails mache und die sogenannte Yester-Box von Tony Hirsch von Zappos, der auch sehr Holacracy-affin ist, aber sage, ich beantworte nur die Mails von gestern. So. Und daraus, wenn ich daraus was generiere, dann kommen die natürlich in mein System. Also ich versuche es auch dramatisch einzugrenzen und allein schon dieses eine rote, signalfarbene Buch zu haben, wo ich weiß, da schreibe ich immer das rein, wenn es mir einfällt, wenn ich es nicht dabei habe, ist es einfach, kommt es ins Smartphone.
Das ist eine sehr gute Praxis, finde ich auch gut, dass du das dann auch so konsequent umsetzt, auch das mit dem nur Mails vom Vortag. Wenn du mit Getting Things dann arbeitest, geht es ja nicht nur um diesen Prozess, sondern es geht auch darum, du bekommst eine andere Haltung und ich sage zum Beispiel Menschen, da kommen super erfolgreiche Sales Managerinnen und so, die kommen dann und sagen halt, ja, ich muss dann immer und der Kunde soll dann sehen, dass ich interessiert bin und das sofort hier beantwortet, das ich nicht machen. Du wirst den Kunden oder die Person, mit der du in Interaktion gerätst, wird geprimed werden von Anfang an darauf, dass du immer schnell reagierst. Und wenn du es dann mal nicht tust, sondern quasi normal reagierst, dann sagen alle, was ist denn jetzt los? Da darfst du halt echt auch aufpassen. Also ich sage immer E-Mail, wenn ich bin wirklich gerne für jeden da und helfe. Aber wenn du was Dringendes hast, ruf mich an, sage ich. Ja? Und wenn du mir eine E-Mail schickst, ist das nicht so dringend. Und so dringend kannst du auch nicht sagen, ich bin ja kein Herzchirurg.
Ja. Genau so schreibe ich es bei mir beim
Ja, habe ich gesehen in deiner letzten Mail. Ja. Genau, und darum geht es dann halt auch. Und dann kriegst du das Zeug auch, dann hast du auch ein gutes Volumen davon. Und beim Sammeln erstmal alles rein, also 100%. Erstmal alles nehmen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, machen wir jetzt im nächsten Schritt. Ne? Schritt 2 bei dem Verarbeiten. Und beim Verarbeiten geht es dann darum, dass du dir jedes dieser Elemente, also jedes Stück Zeugs, was du gesammelt hast, ob es ein Papier ist.
Genau, so eine Sammelmappe ist das dritte noch, was ich habe.
Ja, also, genau, so ein bisschen physisches, genau, oder meine Notiz, die notiert ist, oder mein Beleg oder sowas. Das kommt dann da alles rein. Und dann guckst du dir im Grunde genommen jeden einzelnen Beleg an und sagst, was ist das, worum geht's? Erfordert es eine Aktion, ja oder nein? Ja, wenn ja, was ist der nächste Schritt? Wenn nein, brauche ich es noch irgendwo für? Kann ich es trashen oder ist es Referenzmaterial, weil ich es irgendwann mal nochmal lesen möchte? Ich brauche es aber nicht für einen Job.
Kann ich es in 2 Minuten machen?
Oder ja, genau. Also das, beim Ja gibt es ja im Grunde genommen die 3, das, im Englischen ist es so schön, diese 3 Ds, ne? Do, Delegate, Defer. Ne? Also entweder mache ich es sofort, weil ich es in 2 Minuten erledigen kann. Obacht, Falle. Ja, Obacht, Falle, da ist eine Falle, weil ganz oft fangen wir Aufgaben an, von denen wir glauben, dass sie nur 2 Minuten dauern. Und dann fehlt das Passwort und dann haben wir den Zugang nicht. Und dann fehlt der Kollege, der uns noch eine Info geben müsste. Ich glaube, da darf man aufpassen. Aber das kriegt man, wenn man da bewusst mit umgeht, dann erkennt man das auch. Und Delegate heißt einfach, das muss jemand anders machen. Also das macht jemand, der da mehr Ahnung von hat als ich, der vielleicht die Sache in einer halben Stunde schafft, wenn ich 3 Stunden dafür brauche. Da muss natürlich immer der Kontext auch oder dein Ökosystem das auch hergeben. Aber da kann man ja gut in Vereinbarungen gehen und sagen, wer macht was. Ne? Das ist ja wieder auch Holacracy, ne? So klare Rollen. Ja, und dann weiß ich, okay, das gehört der Rolle, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Und so entsteht dann meine Liste. Und wenn dann nächster Schritt erforderlich ist, dann schreibe ich mir tatsächlich auf, also, was ist das? Und ganz oft, das ist völlig normal, steht dann da auch E-Mail in Ruhe, E-Mail von Michael in Ruhe lesen und verstehen. Dann sagt einer, du hast ja nichts anderes gemacht, als von der Inbox in deine Aufgabenbox zu schieben. Es ist aber was ganz anderes.
Ja, klar, ich habe es bewertet.
Ich habe es bewertet, ich habe es kuratiert.
Kategorisiert.
Kategorisiert, genau.
Das gehört ja auch bei dir dazu, dass du dann sagst, also einige machen es so, du auch, dass du dann den Header deiner E-Mail auch änderst teilweise. Ne? Dass du sagst, eine E-Mail, die du dann in einer bestimmten Weise verarbeiten willst, da machst du dann die Überschrift dazu und schreibst
genau.
da direkt rein. Ne?
Genau, ich schiebe ja die E-Mail hat ja einen Betreff und dann schiebe ich die rüber in die Aufgaben und dann ist die Aufgabe, der Betreff ist dann die Aufgabe. Aber der Betreff ist nicht die Aufgabe, also wird es überschrieben und dann steht da, Terminvorschläge für Podcast machen. Ja. Und so, wenn du dann mir geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, wenn du mir dann schreibst irgendwie GTD Nachlese, ja, dann ist das ja nicht GTD Nachlese, weiß ich ja in 2 Wochen nicht mehr, was ist denn das, ja, so, sondern da steht Michael Trautmann, ja, so Mail, Terminvorschläge machen, so, Punkt, so einfach ist das. Und ich mache die Aufgaben so einfach, dass ich gar nicht mehr nachdenken muss, dass ich die sehe und sage, ah, die kannst du jetzt gut machen. Kann ich auch mal schnell entscheiden. Kannst du jetzt im Zug machen? Kann ich jetzt immer im Weg machen? 8 Telefonate, dann gucke ich halt in die Kontextliste, kommen wir ja gleich zu nochmal. Und da kann ich dir sagen, dass da brauchen viele einen Überzeugungsmoment. Ich habe mal ein dreiköpfiges, so ein MDAX-Vorstand, 3 Männer. Und die haben mich geholt, so für so ein Dreier-Coaching irgendwie. Und dann habe ich denen gesagt, ja, müssen Sie hier so formulieren und mit Verb und so. Also, sie glauben doch nicht, dass wir sie gebucht haben, damit sie uns erzählen, wie wir unsere Aufgaben formulieren. Und dann habe ich die angeschaut und gesagt, naja, also weswegen haben Sie mich denn geholt? Also Ihre Strategie beherrschen, Sie Ihr Geschäft beherrschen, Sie sind einer der Führenden in Ihrem Marktsegment, aber Sie kriegen Ihre kleinen Sachen nicht geregelt. Es könnte daran liegen, dass Sie nur mit E-Mail-Betreffs zum Beispiel arbeiten und das alles nur im Outlook-Ordner verfolgen. Geben Sie mir noch 1,5 Stunden, sich auch, und wenn das nach dem Mittagessen keinen Sinn mehr macht, dann hören wir einfach auf. Nett formuliert, also wirklich, also mit Zuwendung und so.
Ich finde das total nett formuliert.
Naja, wir brauchen ja Ihre Zeit nicht zu verschwenden, wenn Sie glauben, es bringt nichts an der Stelle. Ja. Und das sind die besten Aufgabenformulierer der Welt geworden für mich und sind heute noch in Kontakt. Und das macht schon dann echt Spaß zu sehen, wenn es dann mal Klick macht, weil es klingt so profan. Also ein Coach hier hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, was das Einzige ist, was ich total kacke finde an der Methode? Dass sie so einfach ist und dass ich nicht drauf gekommen bin.
Ja,
so,
also das ist ja was dran.
Genau.
Ne?
Genau. Ja, das war verarbeiten.
Genau. So, ja. Ja.
Ah, wichtig an der Stelle, wenn du etwas hast, was mehr als einen Schritt hat, also wo du sagst, das sieht jetzt eher wie so ein Projekt aus, so ein Vorhaben, also es muss nicht immer so ein Gigaprojekt sein, dann schreibe ich mir nochmal auf, was ist ja mein gewünschtes Ergebnis. Also sowas wie Steuererklärung, ne, Belege suchen, da wissen wir ja, da hört es ja noch nicht auf, sondern es ist dann eher nochmal sowas wie Steuererklärung ist eingereicht, warten auf Rückzahlung.
Genau.
Hört sich ja viel charmanter an als Steuererklärung einreichen.
Genau.
Ja.
Und dann weißt du eben, okay, Belege sammeln, Steuerberater wechseln, weil du warst mit letzten unzufrieden.
Genau.
Deiner Frau sagen, dass sie bitte auch noch ihre bababab.
Das sind ja
6, 7, 8 Unterpunkte.
Ja, genau. Und wichtig ist, dass diese Projektformulierung, das sind die sogenannten gewünschten Ergebnisse, immer so ein bisschen Scrum, ne? So wie sieht fertig aus, Definition of Done. Ne? Steuererklärung eingereicht, warten auf Rückzahlung, idealerweise.
Ja, ja,
so. Oder Sommerurlaub, einzigartiger Sommerurlaub ist gebucht, bam. Oder Kunde X hat Top-Angebot bekommen. Ja? Und die Projekte haben also wann mache ich ein Projekt? Jetzt, ne, wenn ich sage, ich brauche jetzt irgendwie, wenn einer sagt, ich brauche 5 Schritte, um einen Friseurtermin zu planen, Bullshit, ne? So, aber wer es will, der soll es machen. Ich gucke immer, will ich diese Projekte in meiner Projektliste sehen, weil das für mich der Nordstern ist, diese Projektliste, für all die Dinge, die mir am wichtigsten sind. Und dann gucke ich auch erstmal, dass ich diese 20, 30 Projekte befeuere. Da steht momentan sowas drin, wie die optimale weiterführende Schule für Aaron ist gefunden. Oder so eine weiterführende Schule im nächsten Jahr. Der Sommerurlaub ist gebucht. Kunde X ist top beraten. So, solche Sachen stehen da drin.
Ist 20 bis 30 so eine Sache, das kann man gut bewerkstelligen? Gibt es Leute, die deutlich mehr schaffen?
Ich hatte auch schon mal nur 15, das ist auch okay.
Das ist gut.
Und weißt du, das ist eine sehr gute Frage, die du gerade stellst, weil es geht ja nicht darum, ums Schaffen. Sind das die Wichtigsten?
Ja.
Sind das wirklich die Wichtigsten?
Nicht schlimm, können wir alles anschneiden.
Ja, habe ich mir gedacht. Sind das wirklich die Wichtigsten? Ist das das, wo ich jeden Tag drauf gucken möchte und sagen möchte, das soll mich leiten?
Super. Jetzt müssen wir nochmal, glaube ich, du hast das Wort Projektliste genannt. Mhm. Wir haben ja nicht eine Projektliste und eine sonstige Liste, sondern wir diese jetzt so formulierten Aufgaben mit den gewünschten Zielzuständen, da gibt es ja mehrere. Und was ja der große Unterschied ist, auch ich hatte vorher schon Listen in diversen oder in verschiedenen Apps, die ich probiert hatte, aber ich habe die dann, okay, ich habe meinen Hyrox, mein Sport Company, ich habe Think, meine Agentur, ich habe meinen Podcast, ich habe dann vielleicht noch in irgendeinem Hockeyclub, wo ich ein bisschen helfe in der Aufgabe und ich habe sie so nach Themen sortiert und ihr macht das ja anders, ihr sagt, nee, nicht nach Themen sortieren ist schlau, sondern nach Kontext. Also was kann ich machen, wenn ich im Auto sitze?
Ja, genau.
Was kann ich machen, wenn ich in der Stadt bin? Einkaufen. Also was kann ich machen, wenn ich zu Hause bin? Was kann ich machen am besten, wenn ich am Computer sitze? Ne? Das ist ja eigentlich die auch nochmal so der Magic Switch, der auch total einfach ist, wo man sagt, warum bin ich nicht drauf gekommen? Aber auch ein bisschen Mut erfordert, weil man sagt, aber ich will doch alle meine Hyrox-Sachen zusammenfinden. Nee, muss ich aber nicht. Also,
ja, du hast gesagt, wir haben dann gesagt, das ist schlauer. Also schlau ist immer das, was dir hilft. Ne? Also wenn jetzt jemand kommt und genau so sagt, so kriege ich alles hin, dann ist das vollkommen okay. Also ich bin da kein Methodendogmatiker. Ne? Also das ist, ja, auch in Coaching sage ich immer, wenn du damit klarkommst, dann tu das bitte genau so und mach nichts anderes. Also wenn du damit das Gefühl von Freiheit und Abenteuer hast, dann mach das bitte so. Die Arbeitskontexte haben natürlich den Vorteil, dass, guck mal, du hast jetzt was bei Hyrox, du hast jetzt was bei Think, du hast dann was bei Reisen, du hast was bei Privat, du hast was bei Kinder. Und in jedem dieser Pakete, dieser Kontexte, hättest du jetzt ein Telefonat. Einfach mal so die Annahme. Ja? So, das siehst du aber nur, wenn du dann in die jeweiligen Kategorien gehst. Sitzt du aber im Auto und siehst nur deine, oder wo auch immer, wo du gerade telefonieren kannst, deine Telefonliste, dann ist es egal, zu welchem Projekt du ein Telefonat hast. Du kannst halt gerade nur da telefonieren. Und jetzt stell dir vor, du sitzt im Flieger, was dir ja öfter mal passiert, und du hast dann deine Hyrox-Liste und dann sagst du, oh, da sind ja jetzt irgendwie 7 Telefonate. Ist halt doof über den Wolken. Ne? So, deshalb sagte ich auch vorhin, und die du nicht siehst, wenn du sie gerade nicht gebrauchen kannst. Mhm. Die sollen ja gar nicht stressen. Genau. Also ziehst du dir immer nur gerade den Arbeitskontext, der gerade relevant ist. Und Menschen haben unterschiedliche Arbeitskontexte. Ja, ich habe zum Beispiel, wir machen Trainings bei einem der Top 4 Consulting Companies und da hat einer dann gesagt, der hatte dann Hotel-TV. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Ja, das ist so Gedöns abends, wenn ich so sitze, so No-Brainer, wenn ich die Füße hoch habe im Hotel abends vorm Fernseher sitze und dann arbeite ich dieses Zeugs weg. Das sind so No-Brainer.
Ist bekloppt, weil natürlich zwei Sachen gleichzeitig nicht gut funktionieren. Finde ich aber gut, wenn der sagt, okay, ich mache das aber, ich will das auch so und dann das auch macht. Das
ja, entweder guckt er kein Fernsehen oder er macht die Dinger nicht.
Ja, ne? Also, aber wenn es jetzt...
wie nennt man das Wort? Habe ich schon aus meinem Gedächtnis gestrichen. Wie heißt das, wenn man Sachen gleichzeitig macht?
Nicht prokrastinieren.
Nein, nicht prokrastinieren. Genau.
Ja, aber also es funktioniert eigentlich nicht. Aber ist egal, ich finde es trotzdem okay, wenn man dass man es macht, dann soll man das auch so, dann ist die Kategorie gut.
Genau, und dann ist halt Telefon immer gut. Ich finde immer, also ich sage ja gerade auch so bei Menschen, die viel um die Ohren haben und auch insbesondere bei Führungskräften, zwei, habe ich euch ja auch im Training gesagt, sind zwei Kategorien, die sind für mich so, das ist Magic. Ich hatte mal eine Kundin in Österreich, die hat immer gesagt, Sie sind Magic, Herr Sabri. Die hatte meinen Vornamen gesagt, Nachnamen so schwierig. Und gesagt, Sie sind Magic. Also Sie haben immer alles im Kopf und Sie haben immer alles parat. Und dann hat die tatsächlich mal so ein Coaching gemacht und dann hat sie irgendwann, kam sie nicht bei mir, und dann kam sie zurück zu mir und gesagt, Sie sind gar nicht Magic. Sie haben Sprechen mit und da Warten auf Listen. Und sie hatte recht. Ich habe eine Sprechen mit und eine Warten auf Liste. Sprechen mit heißt... Sprechen mit, das ist auch nicht kategorisiert. Viele Menschen haben ja dann so mit Michael, mit Chef, mit Chefin, mit Frau, mit Kind so Listen und du brauchst einfach nur die Kategorie Sprechen mit und schreibst immer den Namen davor und dann da rein, was du mit der Person besprechen willst.
Ja, weil du ja bestimmt Leute immer wieder siehst.
Genau, und wenn du die siehst, sortierst du halt nach Michael und dann habe ich die Punkte. Ich habe auch noch ein Sprechen mit hier. Wenn ich gleich sortiere, sehe ich dann noch 3, 4 nach unserem Podcast. Und da kann ich dann rein. Und Warten auf ist einfach auch total cool, weil ich schicke dir eine Mail und pack mir die auf Warten auf und sage, gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach so, Michael, Rückmeldung wegen Termin. Ja. So, und dann packe ich mir ein Datum dahinter, und zwar das Datum, wann ich anfange zu warten. Die Leute machen sich ja immer künstliche Deadlines und sagen, ja, aber wenn der sich in 3 Tagen nicht meldet, dann muss ich nochmal hinterher. Viel wichtiger ist doch zu wissen, wann habe ich es losgeschickt, und dann hast du ein Gefühl dafür und kannst sagen, na, jetzt muss das Ding, jetzt frage ich nochmal nach. Ja. So, sprechen mit und warten auf. Das sind für mich so die Königskategorien.
Und wir nehmen jetzt mal das Stichwort Datum, weil du ja sagst, das ist bei den allermeisten Dingen gar nicht unbedingt nötig, ne? Weil du kriegst durch, dass du die Listen immer gleich regelmäßig durchguckst, selber ein Gefühl dafür, wann fängt was an zu stinken, aber bei der Warten-auf-Liste sagst du, da macht das mit dem Datum setzen Sinn.
Ja, das Datum, wann nicht anfange zu warten. Genau. Also nicht das Enddatum, wann insbesondere wenn ich es nicht vereinbart habe, dann zu sagen, bis Freitag oder so, das ist ja eher so.
Genau, wenn du wartest, dann kann man eine kleine Erinnerung schreiben und so weiter.
Ja, genau.
Ja, cool.
Genau. Und das sind dann die Kategorien. Dann kannst du natürlich noch Dinge, die ich am Computer mache, Dinge, die ich zu Hause mache, Dinge, die ich auf Reisen mache. Leute, ne, könntest ja auch total cool was machen hier, Flugzeug. Genau. Wenn du dann lange im Flieger sitzt, dann
Podcast
weißt du halt.
Podcast hören.
Ja, genau.
Manager-Magazin-Artikel lesen.
Ja, genau. Und Sachen, die du vorher offline natürlich verfügbar gemacht hast oder WLAN natürlich geht ja mittlerweile alles. Aber das ist so, da kann man sich dann so seine Kategorienwelt schaffen. Ich habe zum Beispiel auch eine Kategorie, die heißt Geschenke. Ja, und wenn ich dann irgendwas höre von meiner Frau oder meinen Kindern, dann schreibe ich mir das auf und Mensch, das habe ich mir immer mal gewünscht. Ne? Dann können die sich meist noch nicht mehr daran erinnern, dass sie es auch mal erwähnt haben, aber du hast es halt notiert. Aufschreiben hilft, ne? File and forget. Manchmal auch Geschenke für mich selbst so, wenn jemand fragt, was wünscht ihr, dann kann ich sagen, ja, hier, guck mal, kannst du was aussuchen. Mal wieder Treffen anrufen habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ne? So, dass ich mal sage, ach Mensch, guck mal hier, Mensch, mit dem Marc hast du so lange nicht telefoniert irgendwie. Ich dachte, das sei vor 3 Wochen gewesen. Und dann hilft das auch ab und zu mal da drauf zu gucken.
Ich glaube, was auch hilft, ist, sich regelmäßig seine Kategorien anzugucken, ob die noch funktionieren. Ich habe zum Beispiel so überlege im Moment, ob ich noch, es gibt so ein paar Städte, in denen ich regelmäßig bin und wo ich auch viele Freunde habe, die ich vernachlässige. Zum Beispiel, ich habe eine Berlin, eine München, eine wahrscheinlich Berlin und München, wo ich dann sage, okay, wenn ich in Berlin bin, das sind die 5 Leute, die lange nichts von mir gehört haben. Mal anrufen, mal gucken, mal ein Getränk nehmen und so weiter.
Ja, cool, also, next time in, ne? So, dann kann man das rechtzeitig antriggern und so, cool, finde ich eine super Kategorie.
Genau, so, dann geht's weiter. Dann hast du jetzt das in den Listen, dann willst du natürlich irgendwann anfangen, das Zeug wegzukriegen.
Ist ja noch nichts erledigt, denn wir reden hier die ganze Zeit, haben noch nichts erledigt.
1500 Punkte und noch nichts erledigt.
Genau. Dann kommt das Thema, dann kommt die Phase 4, kommt die Phase Durchsehen. Also, ne, oder noch schöner der Begriff eigentlich des Reflektierens. Und es gibt ein tägliches Reflektieren und es gibt ein wöchentliches Reflektieren. Kannst auch monatlich reflektieren. Ich habe jetzt zum Jahreswechsel mir einen ganzen Tag genommen und habe sozusagen mein Yearly Review gemacht, ne, nach hinten geguckt, nach vorne geschaut, Ziele gesetzt und dergleichen. Die natürlich auch, die arbeiten natürlich ständig. Du brauchst ja mal so einen Startpunkt. Und ich mache mal den Weekly Review, weil der so das Ding ist auch. Also ich mache es immer freitags, andere machen es montags. Ich habe einen Kunden, der hat 2 Standorte, da wechselt er am Mittwoch, macht er den morgens den Review, damit er noch am einen Standort erledigen kann und für den anderen vorbereitet ist. Ich finde Freitag immer schön. So, ne? Freitag ab 1 macht jeder seins, setzt mir hin, 2 Stunden. Weekly Review, geh durch meine Listen, geh durch den abgelaufenen Kalender, weil dir kann ja immer noch mal was auffallen. Ja, kannst ja gucken und sagen, oh Mensch, ach ja, guck mal, dieses Meeting da mit Michael, da wollte ich doch noch, ne, so gut, dass ich noch mal reingeguckt habe. Und dann schaue ich nach vorne, in die nächste Woche, in die übernächste Woche, bis ich sage, nee, komm, das dauert jetzt zu lange. Ja, so, jetzt ist okay. So, also fühle mich gut, vorbereitet, Sachen sind gebucht, Themen sind gemacht, Aufgaben sind drin. Und schaue mir dann die Dinge an. Bevor ich diesen Review mache, schreibe ich mir aber auch nochmal, sammle ich erstmal alle Dinge aus meiner Papiermappe und so raus und so weiter und so fort. Und dann gehe ich durch alle Listen, durch alle Kategorien, also ist ja eine Liste mit unterschiedlichen Kategorien, wie du richtig gesagt hast, und dann gehe ich durch unterschiedliche Kategorien und gehe dann durch. Warten auf, sprechen mit brauchst du nicht, weil das siehst du ja, wenn du die Leute siehst, aber Computer, Telefon und guck's auch. Und du hast ja so schön gesagt, heute auch so im Vorfeld so, naja, wenn ich dann merke halt so, irgendwie da liegt 3 Wochen eine Aufgabe, dann darfst du dir überlegen, ist die wichtig oder ist sie tatsächlich nicht wichtig, aber dann hab auch den Mut, die mit dir neu zu verhandeln oder wegzulöschen. Ja. Dabei hilft das Reflektieren. Und eigentlich mache ich GTD nur, damit ich mich einmal in der Woche mit dem Weekly Review belohnen kann, weil das ist ein total hammermäßiges
so
Gefühl.
Spaß,
oder?
Wirklich,
also ich weiß nicht, wie geht's dir denn? Also
du hast
es ja auch schon ein paar Mal gemacht.
Geht mir total gut und ich habe so dieses Gefühl, wir benutzen ja auch diese Formulierung der Deutschen, das ist mein Scheiß oder mein Kram geregelt zu kriegen. Ja. Also das fühlt sich eben wirklich danach an. Dieser Weekly Review ist wirklich toll. Mhm. Ich habe den Satz vorher noch nie gehört, habe ich von dir zum ersten Mal gehört. Freitags ab 1 ist macht jeder seins. Das finde ich cool und das mache ich auch. Freitags auch mein Tag, wo ich es mache.
Mhm. Ja, cool. Ja, und das ist halt das Reflektieren. Und dann gibt es natürlich noch das tägliche Reflektieren. Du hast ja das System baust du ja nicht auf, damit du ein cooles System hast und dann einmal im Jahr zu einer GTD-Competition zu uns kommst und dann gucken wir, wer hat die meisten Aufgaben in der Liste, sondern es geht ja darum, so habe ich das alles im Griff damit? Habe ich das Gefühl von fokussierter, entspannter und leichter sozusagen Arbeit? Und bevor ich abends den Arbeitsplatz verlasse, das Büro ist es ja oft gar nicht mehr, gehe ich durch meine Listen tatsächlich durch. Und dann sagen die Leute ja, auch tatsächlich so, ja, wie kann ich durch 150 Aufgaben gehen? ist dein Game, also ist dein Game. Also,
kannst auch in der Fernsehzeitschrift hier 150 Programmpunkte hinlegen.
Genau, kannst du auch. Genau. Oder wenn du einmal in Social Media dich verloren hast, dann bist du auch an 150 Posts ganz vorbeigestriffen. Schnell. Also guck dir auch mal deine Aufgaben an. Und wenn du das jeden Tag machst.
Das ist ein schönes Bild. Ja. Statt 150 Posts,
die. Ja, deine 150 Aufgaben. Und im Kopf, die sind da halt dann draußen. Jetzt hast du ja schon mal die Arbeit gemacht, dann guck sie dir auch an. Und das ist einfach so, so wertvoll. Und dadurch, dass du das jeden Tag machst, das ist ja deine Landkarte. Also so Ken Wilber sagt ja immer, the map is not the territory, aber the map gibt dir halt einen Blick. Ne? Die Landkarte zu haben ist schon mal gut, um sich im Territorium besser zurechtzufinden. Und ich glaube, dann hilft das. Dann gucke ich mir das an und dann suche ich mir eine bis maximal drei Aufgaben für den nächsten Morgen aus. Und bevor ich mit irgendjemandem telefoniere oder irgendetwas mache, meistens in meinem Lieblingscafé am Kudamm, morgens gehe ich da noch rein, bevor ich ins Büro gehe oder wieder zu Hause an den Schreibtisch, und dann erledige ich diese drei Sachen, wenn es nicht ein Telefonat ist. Und dann ist egal, was passiert an dem Tag, dann habe ich die drei Sachen schon mal angestoßen oder erledigt.
Also da gibt es jetzt dann auch verschiedene, also bei Tasks kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe mir die drei ausgesucht, dann setze ich ein Datum drauf und ploppen die morgens bei mir auch auf. Machst du es digital oder machst du dann mal ein Post-it oder wie machst du das?
Also ich hab ein ganz cooles System. Ich arbeite ja mit Mac und deshalb arbeite ich mit OmniFocus. Mhm. Aber wenn Outlook für Mac die gleichen Funktionalitäten hätte wie Windows, würde ich das wahrscheinlich machen mit 365. Alles cool, also es gibt gar keinen, GTD ist ja tool-agnostisch. Ja? Aber ich mag digital, ich habe kaum noch Papier, aber ich finde total cool, mir diese drei Aufgaben auf dem Post-it zu kleben und dann oben auf den Deckel meines MacBooks zu pappen. Schön. Und am Morgen gucke ich mir die an und dann auch, also streiche die dann auch durch und finde das ein total cooles Gefühl, was durchstreichen zu dürfen. Hast du schon mal Aufgaben dir aufgeschrieben, die du schon erledigt hattest, damit du sie abhaken kannst?
Ja, klar, natürlich. Ich mache das.
Gamification, analoge Gamification,
Ich habe früher auch Mails gezählt, die ich geschrieben habe, weil ich oder bearbeitet habe, weil ich stolz war. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube, jeder braucht so seinen. Und ich mag das eben auch, wenn ich jetzt zum Beispiel aus meinem roten Büchlein das in die App übertrage, dann mache ich jedes Kästchen, ich mache immer so ein Kästchen vor den Begriff, mein Häkchen rein. Und dann gucke ich es an und sage, ich habe meinen Scheiß zumindest mal von.
Ich finde gerade schade, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, mit welcher sozusagen zärtlichen Hingabe du dein rotes Buch immer anfasst und darauf hinweist. Finde ich ja ganz toll. Und das ist auch ganz wichtig. Menschen sollen sich Dinge, also schöne Schreibgeräte oder was Analoges oder ein tolles iPad. Also jeder soll das, wo er sagt, damit arbeite ich gerne machen.
Ja, super. Schön. Genau, und dann ist, glaube ich, dann kommt's ja, geht's ja ans Arbeiten.
Erledigen, genau.
Und das habe ich gemerkt, da hilft es mir eben auch mein Kalender ganz anders zu ownen. Das sind so zwei Sachen, die ich kapiert habe. Also irgendwann hat mal einer bei uns im Podcast seinen Chef zitiert, oder das ist eine Frau, die hat den Chef zitiert, der gesagt hat, your email inbox is a to-do-list that someone else put together for you. Und der Kalender ist das ja im Konzern auch. Ne? Das ist auch eine Agenda, die jemand für dich gemacht hat. Und ich glaube, da dann den Schritt hinzukriegen, sagen, ich buche mir Zeiten mit mir selbst. Ich mache morgens die Stunde, die mir gehört, die ersten drei Aufgaben. Ich mache, wenn ich commute, höre ich immer Podcasts, weil das ist mein Weg, um mich weiterzubilden. Oder ich mache meine Telefonate. Ne? Dass man wirklich auch sich vornimmt, wann mache ich eigentlich was. Ne? Und diesen Kontext, den ich habe, dann auch in Zusammenhang mit diesen kontextbezogenen Listen zu bringen. Ich glaube, das ist dann auch die Kunst, dass du nicht nur alles super aufgeschrieben hast, sondern es dann auch wegmachst. Naja, ich glaube, das geht dann eben auch viel, viel schneller als in anderen Systemen.
Ja, und wichtig ist, dass du entscheidest, wie dein Tag aussieht. Ja. Ja, und dann kommen immer Leute und sagen, ja, aber sie wissen ja, ich war auch im Konzern. Ja, also muss mir keiner erzählen. Also es geht. Ja, es geht. Wenn du gar nichts machst, dann geht gar nichts. Aber wenn du es dir Stück für Stück holst, dann geht's auch. Und mein Leitspruch, das ist so ein Stück weit mein Mantra geworden, seitdem ich mit GTD arbeite, don't let other people's lack of planning become your bullshit. Ja, es ist schlicht und ergreifend. So, also das ist deine Entscheidung. Ja. Ja? Und du hast ja auch gerade erzählt, du liest gerade auch Atomic Habits von James Clear, der sagt ja auch immer, sagen zu einer Sache Ja zu sagen, heißt zu vielen anderen Sachen Nein zu sagen. Ja. Aber zu einer Sache Nein zu sagen, heißt zu allen anderen Sachen noch Ja sagen zu können. Mhm. Ich glaube, das darf man sich so ein Stück weit im Kopf halten. Oder du bist halt die Fleißbiene, aber dann bist du auch in einem Hamsterrad. Das darfst du halt für dich selbst entscheiden. Ja. Und da sage ich dann, ist es immer mehr als nur ein Zeitmanagement mit 5 Phasen. Ja.
Für den Hamster sieht das Hamsterrad auch aus
wie die Karriereleiter. Genau.
Das kam auch von dir, glaube ich, der Spruch.
Nein, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da tatsächlich drauf achtet und sich seine Fokusbereiche, so nennen wir die ja auf den unterschiedlichen Ebenen, die Projekte und auch die Ziele, dass man sich die klar macht, bis hin zum Sinn und Zweck. Ja, wenn dann Leute da sitzen und sagen, ja, ich habe gar keinen Purpose, ist nicht schlimm. Ne? Dann ist dein Purpose halt dein Purpose zu finden. So, also, aber guck mal, wofür bist du eigentlich da und willst du das in 30 Jahren auch noch machen?
Ja. Ich finde es spannend, weil ihr geht ja, wenn wir wollen jetzt nicht das ganze Seminarprogramm hier abarbeiten, aber du gehst ja über die drei Level eigentlich. Du kommst von der Selbstorganisation über das Thema Projekte, größere Aufgaben, dann hin auf die Frage, wie ordne ich das eigentlich in meine Lebensaufgabe ein. Ne? Es gibt ja andere Ansätze, die versuchen es andersrum, aber ich finde es eigentlich sehr schön, es mal von hier aus zu machen. Habe ich dir vorhin erzählt, beim Thema Purpose irgendwie jetzt so in den letzten Jahren Trittsicherheit gefunden, aber ich werde trotzdem nicht nur das zweite Level im April hier in Hamburg machen, sondern das dritte auch, was ja jetzt neuerdings erst, glaube ich,
am 24. Januar geht es jetzt erst mal los.
Ja, genau. Bin noch zu früh für mich. Aber ich finde es gut, das so rumzumachen.
Ja, du kannst beides natürlich machen. Also beides ist legitim. Es gibt gar nicht die eine Seite oder die andere Seite. So, ich glaube, das ist von beiden Seiten wichtig. Ich glaube, wenn Menschen ganz viel um die Ohren haben und sagen, boah, ich habe so viel zu tun, dann ist erstmal gut, get your things done.
Ne? Ja. So, ja, genau. Und ich habe genau da ist meine größte Wunde, weil ich jetzt auch durch meine berufliche Dreiteilung auf drei Themen so ein immanentes Gefühl habe, ich bin immer am falschen Ort, ich bin immer falsch, ich habe nicht die richtigen Prioritäten, nicht den richtigen Fokus, habe ich mir eben für dieses Jahr ganz klar vorgenommen, finding my focus. Und da ist eben Get Things Done die absolute Waffe, so sehe ich es.
Ja, hat mir auch geholfen. Ich habe ein sehr intensives Jahr hinter mir. Ich habe ja, wie ich berichtet habe, sowohl auf der Beratungsseite die Geschäftsführung inne gehabt mit meinem Partner zusammen, als auch die alleinige Geschäftsführung bei Next Action, also die das ganze Getting Things Done Thema macht. Und das habe ich jetzt 7 Jahre lang gemacht. Und vielleicht können das andere besser. Für mich, ich habe dann auch gesagt, du erzählst mal Fokus, aber du fährst auf beiden Zylindern irgendwie total rund. Fährst auf der Felge, genau, so sagen die Automobilisten, genau. Fährst auf der Felge und das geht nicht. Und ich habe da einen schweren Herzenstouch tatsächlich in einem Prozess im letzten Jahr, habe da auch ein Coaching gemacht mit Top-Coach, so auch auf der Persönlichkeitsebene und habe mich dann entschlossen, da nicht mehr sozusagen das sozial erwünschte Fall, sagen, ich muss jetzt drinbleiben, machen, sondern habe mich entschlossen, zum abgelaufenen Jahr, also 31.12., ist jetzt ein paar Tage her, das Geschäftsführungsmandat für die Beratung niederzulegen. Also ich bleibe da als Gesellschafter, mache da auch Beratungsprojekte, habe da auch noch meine Kundinnen und Kunden, auch sehr gerne, aber ich habe die Geschäftsführung abgegeben. Und heute ist erst der 13., aber es ist ein verdammt befreiendes Gefühl. Ja. Und ich glaube, dass diese Entscheidung kannst du nur dann machen, wenn du Klarheit darüber hast, was passiert in deinem Leben.
Ja, nee, das habe ich auch, diese Schritte habe ich auch geschafft im letzten Jahr, also bei Think aus dem Vorstand raus und also über die Rolle Chairman dann hin zu Senior Advisor, wo ich sage, der eine Tag, den ich mich mit der Firma noch beschäftige, ist super gut angelegt und macht Spaß und bringt auch der Firma was, aber es ist eben, ich bin nicht mehr operativ verantwortlich und das gibt natürlich dann Energie. Mhm. Genauso in der neuen Firma zu sagen, da sind zwei Top-Typen, die Geschäftsführung machen. Ich konzentriere mich auf Sales und Partnerschaften und bin super happy in der Rolle. Also du musst nicht immer alles überall hier in der Klar mache ich hier das nächste Mandat auch noch. Nö, warum?
Nee, ich finde auch, das ist auch ein Erkenntnisprozess und ich war total beeindruckt von dem Podcast mit Leon Winscheid, der dann auch gesagt hat, ich habe dann da zwei ganz junge Kolleginnen reingesetzt, wo alles, die eine, glaube ich, noch nicht mal eine Ausbildung fertig oder so und er gesagt hat, die machen das viel besser als ich. Aber sozusagen diesen Mut darfst du aber auch erstmal erkennen und haben, dann auch zu sagen, ich bin entbehrlich. Ja, das machen ja viele, glauben ja immer, ja, aber ich muss noch drinbleiben und dies noch und jenes noch.
Genau. Nee. Wir wollen trotzdem noch mal auf das Thema Holacracy kommen. Wie beurteilst du jetzt nach den Jahren der Berufserfahrung, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht nur reinrassig Holacracy macht, sondern wie das ja die meisten mittlerweile machen, das nehmt, aber das eben auch auf Kundenbedürfnisse anschauen. Wie siehst du die Methode? Wo siehst du gute Beispiele? Gibt es in Deutschland Companies, wo du sagst, geht da mal hin, guckt euch die mal an, sprecht mal mit den Chefs. Gibt ja keine mehr. Sprecht mal mit irgendwem von dort, weil kann ja jeder erzählen. Ja.
Also es gibt ja so zwei Strömungen, die sich über die Jahre entwickelt haben, die du vielleicht auch bestätigen kannst oder vielleicht auch anders siehst oder noch eine zusätzliche dazu. Holacracy ist sicherlich ein Vorreiter gewesen, dass ganze Thema sagen der verteilten Autorität in eine Bewegung zu bringen. Ja, wir haben alle schon mal gesprochen vom postheroischen Management und Hierarchien müssen flacher werden und agil und ein bisschen Scrum gab es ja schon und so. Aber so, das, ich glaube, Holacracy hat ganz viel dazu beigetragen, dass das Thema institutionalisiert wurde, dass es zu einer Bewegung wurde. So, dann kam ja, schwupps, gab es dann ja plötzlich noch den Frederik, ne? Frederik Laloux, mhm. den ich auch mit dem ich zusammen auch mal auf dem Podium saß. Reinventing Organizations, wo alle sagten, ja, wir machen jetzt Reinventing Organizations. Sag ich, was machten ihr da? Das ist doch nur eine, sozusagen, der hat bekennend, sagt er, ist ja keine Methode. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, er hat im Grunde Spiral Dynamics genommen, die Werte einsortiert und gesagt, so arbeiten die Organisationen. Und ich glaube, das Buch und Holacracy als Methode, und das Buch kam ja dann später, als Holacracy schon ein bisschen in Organisation war, das hat schon wesentlich dazu beigetragen. Da sind coole Elemente drin. Also er hat ja auch viel entnommen aus Soziokratie und Holakratie und Getting Things Done, ne, wie wir ja wissen. Ich finde total klasse den integrativen Entscheidungsprozess von Holacracy. So, der ist einfach cool, weil so, das war für mich so mindblowing. Ne? Es geht nicht um Konsens, was du in Konzernen oft erlebst. Wir machen jetzt so lange, Michael, bis wir beide mit dem Ergebnis okay sind, aber für die Firma ist halt Kacke. So, und jetzt gehst du halt hin und bist konsentgetrieben und sagst, wenn du keine Einwände hast, dann machen wir das halt so. Wir können es ja wieder ändern. Wir sind ja in einem Flow. Es ist ja ein agiles, dynamisches Arbeiten. Ich glaube, da haben sie viel zu beigetragen. Brian hat, glaube ich, lange das Thema Menschen nicht so stark in den Fokus gepackt. Als Softwareentwickler natürlich auch sehr prozedural vorgegangen und hatte saubere Prozesse. Und was so fehlte, was aber jetzt ja auch nachgeliefert wurde, ist so, wie schaffen wir noch Räume für den Austausch und für das Beziehungsmanagement und. Ich bin immer gegen Dogmen. Also zu sagen, das ist jetzt die Methode. Ich sage ja Firmen auch, weißt du, mach deine Siemens-Cracy oder Daimler-Cracy oder was auch immer, aber mach das Operating Model, das deine Organisation braucht, in der sie groß geworden ist, in der sie gewachsen ist. Nimm die alten Dinge mit, die super sind. Nimm die Sachen raus, die nicht mehr funktionieren. Es gibt nicht die eine Lösung. Deshalb habe ich auch gemerkt an vielen Stellen. Ich habe einen wirklich großen Kunden begleitet, der sagte irgendwann, ich habe gerade das Buch Holacracy gelesen, diesen IDM. Da, das hast du doch, integrativen Entscheidungsprozess, das hast du doch aus Holacracy. Ich sage, ja, du hast mir nie gesagt, dass wir hier mit Holacracy-Elementen arbeiten. Ich sage, nee, wenn ich dir vor 5 Jahren gesagt hätte, also Geschäftsführer, also Konzerntochter, das ist hier Holacracy, kommt aus den USA, ja, dann wären wir nicht zusammengekommen. Ne? So, also geht es dann so um die Elemente, die man natürlich anwenden darf. Und ich glaube, die sind schon ganz gut. Und am Ende des Tages kannst du den geilsten Prozess haben, wenn die Haltung nicht in der Company ist. Ja. Wenn die nur so tun, als würden sie Holacracy machen oder nur so tun, als würden sie Things dann machen, dann funktioniert da halt nichts. Das ist wie Office 365 einsetzen und sagen, ist total cool, kollaborative Crowdwork-Plattform.
Aber trotzdem noch PDFs aber, machen und verschicken.
Ja, PDFs machen und verschicken oder aber auch gar nicht dieses agile Arbeiten zulassen, sondern dann wieder eine Meeting-Agenda mit irgendwie 25 Tagesordnungspunkten aufbauen, statt in den Flow zu gehen. Ja. So. Das ist für mich der Blick darauf. Ich glaube, Holacracy hat seine Grenzen und hat ganz viel, was es beitragen kann, um Organisationen dynamischer zu machen. Mhm. Insofern bin ich froh, dass Holacracy gibt.
Ja. Also was mich am meisten überzeugt hat beim Lesen des Buches, war die auch wieder so, man sagt, ja, also echt, warum habe ich mir das nicht ausgedacht, so naheliegend, aber diese Unterscheidung von Meetings in Governance-Meetings, wo es nur darum geht, wer ist wofür verantwortlich, trete ich dir gerade auf die Füße, müssen wir nochmal was anders zuschneiden, müssen wir hier, so, finde ich super, dann Strategie-Meetings und operative
und
Meetings.
Und Tacticals, genau.
Die Tacticals so aufgebaut, dass du eben nicht 25 Agenda-Punkte hast, du hast einen Agenda-Punkt, nämlich Get Things Done, du hast dann irgendwie 50 Punkte, die du, wenn keiner was sagt, wird es entschieden, Bums. Ja. Ich bin heute hier, weil ich will das erreichen, ich brauche dazu das.
Genau, ne? Purpose. Also immer zu sagen, was ist der Sinn und Zweck. Ja. Wenn bei uns ein Meeting ohne Sinn und Zweck, findet nicht statt.
Ja. Nee, das hat mir gut gefallen und dann trotzdem, was ich spannend fand, der Sebastian Klein, den du auch kennst, den ich auch sehr schätze, der dann so in unserem Podcast sagt, naja, Holacracy in der Reinkultur ist eigentlich was maximal 30 Leute, große Organisationen, müssten eher Männer sein, eher Nerds. Und sobald es irgendwie eine Frau und einen Mann gibt, die irgendwie eine Beziehung in der Firma entwickeln, wird es anstrengend. So, also fand ich so eine ganz schöne
Ja, ich habe das gehört. Ich habe den Podcast gehört, genau. Ja, Also erstmal hoffe ich, dass es ja das ja, wo kommt es wieder her, ne? Wo ist so die Genese, so welchem Stamm entspringt Holacracy? Es gibt übrigens ein, was das Thema Männer, Frauen und so betrifft in Organisationen. Ich weiß nicht, ob du von Amy Webb die großen Neun schon auf deiner Buchliste hast oder gelesen hast.
Jetzt steht's drauf.
Okay, die künstliche Geschichte der künstlichen Intelligenz, und ihr sagt, naja, die ganze künstliche Intelligenz ist so entwickelt worden, weil sie halt von elitären neoliberalen Männern gestaltet wurde, also diese KI-Stämme. Und ich glaube auch in der Organisation sind ja heutzutage noch, also nenn mir mal jetzt auf Anhieb eine Frau, wo du sagst, die hat hier, also die ist mir gerade bekannt dafür, dass sie in der Organisationsentwicklung irgendwie ein cooles Buch gerade geschrieben hat oder so. Gibt es bestimmt, aber so ist nicht so präsent. Ja. Ich glaube, das ist ein... das ist ein großes Thema an der Stelle. Und deshalb, ja, wie funktionieren die Dinge? Ich glaube übrigens, dass Frauen ja eine viel höhere Empathie haben und da viel Gutes tun in so einer Organisation, weil dieses ganze Archaische bleibt dann ganz oft aus, so in meiner Erfahrung.
Ja, meine Erfahrung auch, dass irgendwie Diversity in Teams auf jeden Fall immer besser ist. Ne? Wir haben immer in unserer Agentur immer wahnsinnig viele Frauen in Führungspositionen gehabt, Partnerinnen, und ich bin ja auch ein großer Fan von, also ich mag das Wort arbeitende Mütter nicht, weil alle Mütter arbeiten, also Mütter, die einen neben ihrem Mutterjob noch einen Job in der Firma haben, für mich auch eine Geheimwaffe sind, ne? Auch gerade die halbtags arbeiten, weil die eigentlich ja gezwungen sind, sich richtig gut zu organisieren, damit sie ihren Scheiß geregelt kriegen. Und die kriegen den eben besser geregelt.
Ja, weil die müssen halt dann fahren dann halt zum Kindergarten und ein Mann sagt so, ja, ich habe ja hier den Job und kümmere mich. Ja. Nee, die Königsdisziplin ist das, beides gut hinzubekommen und ein gutes Equilibrium zwischen beruflichem und privatem hinzubekommen. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass Frauen weniger fleißig sind. Frauen sind zu fleißig. Frauen müssen weniger fleißig sein, weil sie dann auch mehr Aufstiegschancen haben. Die kommen ganz schnell bis ins Mittelmanagement in meiner Beobachtung, aber nicht weiter. Inspiriert worden bin ich davon, ich weiß nicht, Brigitte Witzer, die was sagt, das ist für mich die Grande Dame des deutschen Coachings. Nee. Die hat ein Buch geschrieben, Die Fleißlüge. Warum Männer in den Vorstand kommen und Frauen im Hamsterrad landen oder ähnlich. Hammerbuch. Ja, ja. Also jeder Mann und nicht nur jede Frau, sondern auch jeder Mann sollte das lesen, damit er mal weiß, was er da täglich fabriziert, wenn er nicht drauf achtet.
Ich übersetze das mal in meine Sprache. Männer machen Leben nach der 80-20-Regel und Frauen...
Genau.
Eben nicht.
Genau. Ja. Und Männer machen 80% Networking, während die Frauen dann, also es wandelt sich zum Glück gerade, aber das ist noch wichtiger, dass Frauen viel mehr netzwerken, viel mehr darauf gucken und viel mehr darauf achten. Von Holacracy ganz abgekommen, ne? Aber ich finde das Frauenthema so wichtig gerade.
Ja. Also ich habe die Fragen von dir beantwortet bekommen, super. Also vielleicht, wenn du noch so, hast du ein paar Firmen, die in Deutschland so, die du dir, wo du sagst, da sollten wir mal gucken, mit denen mal sprechen, weil wir haben noch keine Firma gehabt, die Holacracy als Firma eingeführt hat.
Nee, also mir fällt tatsächlich auch keine ein, die das sozusagen in Reinkultur machen und auch
erfolgreich machen. Sag mal ruhig auch welche, die, wo du sagst, nicht Reinkultur, aber die haben starke Elemente genommen. Also klar, Einhorn wird immer zitiert. Die haben wir auch schon lange auf unserer Liste, die kommen auch irgendwann.
Ja, also jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, ne? Wen kann ich denn nennen oder nicht nennen, aber ich habe zum Beispiel so eine Promotion-Firma in Wuppertal, die haben 160 Leute. Wow. Und die arbeiten viel mit den Elementen, haben aber dann angefangen, sich tatsächlich zu organisieren mit holakratischen Elementen. Aber gucken gleichzeitig natürlich, dass dynamisch die Dinge passen. Die haben halt auch einen Produktionsbetrieb. Da ist dann auch Ende mit sozusagen Tactical Meetings und dergleichen. Darfst halt auch schauen, wann passt es und wann passt es nicht. Ich weiß, dass die Bahn sich sehr intensiv und viel mit Holacracy beschäftigt. Zumindest Teile davon. Ich glaube, ich würde sagen, das ist die Firma, das wird schwierig. Aber es gibt Bereiche, die sich damit beschäftigen und die idealerweise dann auch so eine Bewegungen loskicken können in der Organisation. Also ich glaube, die Bahn beschäftigt sich viel mit dynamischen und agilen Elementen. Die Telekom sicherlich auch. Also jetzt, ich gehe so ein bisschen aus dem Kopf, nämlich so dieses Holacracy-Thema raus. Dann sag ich so, wer kümmert sich viel um so dynamische, agile Themen da an der Stelle. Ich habe auf der Corporate Learning Conference in München letztes Jahr kennengelernt, ist mir leider der Name entfallen, ich glaube, die war auch sehr cool. So, die hat das ganze Thema Kulturentwicklungsprozess bei Audi begleitet, das ganze Thema Working Out Loud, und John Stepper hatte der ja auch schon, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Mit dem ich gerade mich in einem Circle befinde.
Ah, okay, cool.
Der hat auf einer Konferenz, wo ich war, habe ich die Übung mitgemacht mit zwei ganz tollen Frauen von Beiersdorf, und dann hat er danach gefragt, und Michael, wie war's? Und so, ja, super. Und wir haben jetzt übrigens einen Circle gegründet, uns fehlt nur noch eine vierte Person. Und dann sagt er, kann ich die vierte Person sein? Und das ist dann ernst. Und jetzt haben wir angefangen, haben die ersten zwei Sessions gehabt. Cool. Und das funktioniert super. Und ich habe es jetzt nicht, dass du denkst, ich drehe jetzt durch und mache jetzt Atomic Habits, Getting Things Done und Working Out Loud. Mein Thema ist Fokus. Und das ist auch das Thema, was ich in diesen Circle gebracht habe. Und natürlich habe ich jetzt einen Startvorsprung, weil ich eben schon angefangen habe. Aber es geht mir eigentlich darum, wie kriege ich es in diesem Jahr hin, die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, besser zu machen, mit mehr Freude, mit mehr Hingabe und alles, was nicht ist, wegzulassen. Und da hilft mir eben als Haupttool Getting Things Done, Atomic Habits an der einen oder anderen Stelle. Und cool. Das Working Out Loud ist eben so der Prozess, wie ich da jetzt das Schritt für Schritt da weiterkomme. Bin ich ganz, ganz happy damit, ja. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Rüde.
Nee, ich war, glaube ich. Ja, wo war ich denn? Wo war ich denn? Ich habe dir zugehört, gebannt.
Nee, du hast ganz erzählt.
Achso, ja, die Dame von Audi, die halt seinen Kulturprozess da macht und vor dem Hintergrund der ganzen Herausforderungen, die sie dort haben und so. Also echt Wahnsinn. Die machen halt viel auch Working Out Loud, so. Das hat sie ganz auch nach vorne gebracht. Auch sehr spannend zu sehen, wie man so durch, und zwar nicht top-down, ne? So, man sagt ja ganz oft, wenn er oben nicht mitspielt. Und du kannst so viel Kulturentwicklung reinbringen. Ich spreche immer ungern von Veränderung, weil das Alte schwingt ja immer mit durch. So Kulturentwicklung mit reinbringen.
Entwicklung wäre auch besser.
Ja.
Das ist auch glaubwürdiger, ne?
Ja,
Veränderung.
Dann stehe ich da, der da schon 30 Jahre gearbeitet hat, und sage, ja, und was jetzt mit dem, was ich die letzten Jahre geleistet habe, war jetzt alles doof oder was? Ne? So, da darfst du auch immer sehr, sehr, sehr stark aufpassen auf die Befindlichkeiten. Also das finde ich ganz spannend, auch wenn es jetzt nicht Holacracy ist. Man merkt einfach, die Leute arbeiten sehr, sehr intensiv und sehr stark daran. Und dann gibt es Menschen, die so in unserem Alter sind, ne, so zwischen 50, 55, 60, so, die sagen dann so, ich will kein heroischer Führer, keine heroische Führerin mehr sein. Ich will so, ich fällt mir schwer und ich finde, das ist total legitim, weil ich habe ja im Studium immer gedacht, das Schwierigste im Leben ist Lernen. Aber ich glaube, auch du hast das so in meinen Ansätzen gesagt, dass das Schwierigste, finde ich, mittlerweile ist Entlernen. Ne? Diese Habits halt, die schlechten Gewohnheiten, die schlechten Muster. Und wie können wir die besser machen? So, also wie können wir da darauf gehen? Und ich merke einfach, je weniger ich tue, desto mehr schaffe ich. Also das ist so dein Leitspruch des Fokus. Weniger tun heißt mehr schaffen. Und ich habe heute, bin ich so durch so ein Insta einmal durch den Stream gegangen und da habe ich ein total cooles Bild gesehen. Da war ein Vater, das bin ich natürlich auch so ein Familienmensch, ein Vater hatte so einen kleinen Jungen an der Hand, so am Rücken, so eine Schattierung, so eine Zeichnung. Und der Vater hatte einen Rucksack mit einer Sanduhr und die Sanduhr war fast abgelaufen. Und der Junge hatte einen Rucksack mit einer Sanduhr und die war noch fast voll. Also sozusagen dieses, ne, der Junge hat noch viel, also wenig und dann so, spend your time wisely. So, das fand ich ein total schönes Bild. Sollten wir mal eine Kampagne mit GTD machen, wird das nächste Bild dafür. Okay. Weil du darfst auch immer drüber nachdenken, wenn du dein Zeugs nicht im Griff hast, bist du nicht der Einzige, der den Preis dafür zahlt. Nee.
Das ist, hast du mir ja vorhin, als ich gesagt habe, dieses, dass ich toll finde, wenn man auch dann zum, in die Listen guckt, Sachen auch streicht. Also natürlich aufpassen, Leuten, die was versprochen hast, die Verträge aufzukündigen, ist eben nicht gut. Ne? Und das ist eine meiner Punkte. Ich hatte es ja erzählt, dass ich mir mit diesem Ansatz da Habit Scorecard aus Atomic Habits arbeite und gerade Freunde gebeten habe, mich mal zu spiegeln und wo dann eben einige sagen, ja Michael, du machst 150%, so, aber du versprichst halt 200 und damit erzielst du den Eindruck bei Leuten, dass du eben nicht deliverst, so wie mein Chef früher immer gesagt hat, Reinhard Springer, die Gesagt-Getan-Rate ist eben nicht gut. Die ist nicht
ist sehr eben geil.
Bei 75%, cool. Wenn du 150 machst und 200 versprichst. Also
ja, und es ist viel legitimer und auch viel besser für alle Beteiligten, vielleicht dann nur 100 zu versprechen oder 75 oder, und dann so.
100 zu machen.
Ja, genau. Ja. Kann ich aber gut nachvollziehen, aber ich habe dich ja so auch als so in dem Moment meint man das ja auch. Ja. Also man will das ja auch. Man will ja zeigen, dass man dafür brennt und so, aber es ist halt, wenn man so proaktiv ist, kann das auch dann manchmal falsch verstanden werden oder einen selber auch in die Bresche schlagen. Wenn du zum Beispiel, wenn jemand anruft, ne, dann gehen die Leute, ganz viele gehen ja ran und sagen, du, ich kann gerade nicht, ich bin im Gespräch. Ja, dann geh nicht ran. Ja, ich rufe in 5 Minuten zurück. Die einzige Person, die in dem Moment glaubt, dass du in 5 Minuten zurückrufst, bist du, die es sagt. Die andere hat damit schon für sich so abgesplittert, ja, er wird sich irgendwann gleich melden. Aber den Druck hast du die ganze Zeit, weil es dann 7, 8, 9, 10 Minuten dauert.
Das ist, da hat mir auch zum Beispiel Reinhard Springer sehr geholfen damals, der gesagt hat, pass mal auf, dieses Ding, damals hatten wir noch keine Smartphones, dieses Ding ist meine Telefonzelle und meinen Anrufbeantworter. Ich entscheide, wenn ich telefonieren will, dann ist es meine Telefonzelle, die ich immer dabei habe. Und zu bestimmten Zeiten höre ich meinen Anrufbeantworter ab. Aber ich bin noch nicht immer erreichbar. So, Martin Winterkorn bei VW, der hatte nicht mal ein eigenes Handy. Also, wer bin ich? Also so Karl Lagerfeld mäßig so ungefähr. Ne? Also ich glaube, dieses auch Entscheiden, welche Rolle spielt welches Device, wann benutze ich es, eben auch aktiv zu entscheiden, dass ich in einem Meeting eben anders als ich jetzt habe, das mache ich eigentlich schon besser. Ich habe eigentlich kein Handy mehr, jetzt haben wir es alle beide ausgeschaltet, aber allein, dass es auf dem Tisch hat, nimmt 10% Aufmerksamkeit, haben Psychologen rausgefunden. Also dieses Weg damit und eben dann, wenn es gerade im Kontext passt.
Ja, reduzieren, reduzieren, reduzieren. Ja. Also ich hab 2 Coaches zu Hause, 7 und 9. Also wird sozusagen auch sanktioniert, wenn das Telefon zu bestimmten Situationen in die Hand genommen wird. Und ich gewöhne mir gerade an, gewöhnt mir nicht immer, ich gewöhne, weil auch Sonos, Licht, alles ist gesteuert. Irgendwie. Man hat ja Ausreden auch dafür, das immer mit im Wohnbereich zu haben. Aber ich lasse das Ding mittlerweile dann, wenn ich reinkomme, bei mir ins Arbeitszimmer, an den Schreibtisch und dann ist es weg und dann muss Ruhe sein.
Sehr cool. Jetzt habe ich noch die letzten 2 Fragen. Einmal, du hast jetzt schon ein paar schöne Buchtipps genannt. Das ist immer schön, wenn die so auch im Gespräch kommen. Vielleicht hast du noch 1-2 Bücher, die dich sehr geprägt haben, die du noch gerne unseren Hörern und Hörern mitgeben magst.
Als ich aus dem Konzern raus bin und zu Sid Partners dann gewechselt habe, durfte auch mit dem Autoren arbeiten, Fred Kaufman, weiß nicht, ob der was sagt. Das ist so der Learning Evangelist bei LinkedIn. Mit Fred habe ich arbeiten dürfen, wir auch lernen dürfen und der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Conscious Business. Weiß nicht, ob du das kennst, das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Eigentlich ist es Conscious Living. Also da geht es darum, wie komme ich von der Position zum Interesse? Ne? Also kann ich vermeiden, dass Positionen sich verhärten? Und es geht immer darum, das ist wirklich so immer wieder mantraartig so, am Ende bist immer du verantwortlich. Du kannst meckern, du kannst dich zum Opfer stilisieren, aber am Ende bist du der Einzige, der daran was ändern kann. Und das so dieses Bild zieht sich so durchs ganze Buch. Also wie kannst du auch gute Vereinbarungen treffen, wenn Sachen unklar sind und drauf zugehen? Das hat mich sehr geprägt, also Conscious Business. Conscious Business mag ich sehr. Ich hatte ja gerade kurz erwähnt, The Big 9 oder die großen 9 von Amy Webb, so gerade wenn man sich mit dem Thema KI beschäftigt. Ein Buch, das mich gerade sehr beeindruckt ist, diese Goodnight Stories for Rebel Girls, das lese ich gerade mit meiner Tochter zusammen.
Wow.
Die wird jetzt 9, Anouk wird jetzt 9 im Februar, einen Tag nach mir tatsächlich. Und leider kann ich nicht mehr so viel vorlesen, wie ich will, weil sie selber liest. Und sie ist total beeindruckt von diesem Buch, weil dieses Buch, das sind halt 50 Geschichten, gibt auch schon ein zweites Band dazu, von ganz besonderen, einzigartigen Frauen.
Wow, ja, das habe ich nicht.
Toll, das ist so etwas, das habe ich für meine Tochter dann irgendwie gekauft und habe so gedacht, boah, ey, das muss eigentlich auch so, damit, ne, also gerade junge Mädchen brauchen das oder auch Teenies, die dann da gucken und sagen, yo, so every woman can make something special. Genau, das finde ich nochmal ein Buch, was jetzt nicht so nah an Getting Things Done ist.
Das
aber
ist ganz
was
egal,
ich,
das ist aber schön, genau, ja. Das sind diese besonderen Tipps, die wir gerne haben und über die sich die Hörerinnen und Hörer freuen. Allerletzte Frage, was gibst du deinen Kindern mit auf den Weg? Was ist wichtig für die Zukunft? Weil wir glauben, wir sind bei maximal 2%, was das Thema New Work angeht. Da wird noch so viel kommen. Was glaubst du, ist wichtig?
Also mein ist ganz einfach und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine gute Antwort auf deine Frage ist, aber ich glaube, das einzige Gute, was ich geben kann, zusammen mit meiner Frau, ist, unsere Kinder mit Liebe zuzuschütten. That's all. Also Liebe zuschütten und Zeit. So, ich glaube, das sind Dinge und sich selber im Griff haben, was mir nicht immer gelingt. Und ich glaube, jede kommende Töchter- und Söhne-Generation guckt immer zurück und sagt so, das hätte ich aber besser gemacht. Aber wenn sie dann selber mal so weit sind, auch sehen, dass es schwierig ist. Und ich glaube, da ich gar nicht so gut bin an vielen Stellen, Erfahrung kannst du ja auch nicht weitergeben, die müssen die Leute selber sammeln. Liebe und Zeit. That's all.
Super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr, sehr schöne Gespräch.
Danke dir.
Ein bisschen länger als sonst. Das ist mir aber gar nicht aufgefallen dabei. Nee, gar nicht, Entschuldigung. Das ist immer ein gutes Zeichen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.
Und ich freue mich schon auf das nächste Seminar.
Ja, und wir beide arbeiten natürlich nochmal one-on-one. Unbedingt.
Super.
Danke.